Pro und Konter. Diese Woche müssen wir richtig schnell machen, weil der Herr Kessler hat ein wichtiges Meeting. Man vermutet, es geht irgendwie um Weihrezepte oder sonstige hochwertige Themen, die verhandelt werden. Darum gehen wir zügig ans Eingemacht. Es geht um die GWM, es geht um Eishockey, ganz viel Eishockey und um Serena Williams, die in Down Under am Tennis spielen ist. Fußball kommt auch, aber erst gegen Schluss. Dürfen aber gleich nicht spulen, wie es geht.
Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Dino Kessler,
Ski-WM. Ja. Warum?
Ja gut, also es gibt mehrere Gründe. Es ist Winter und wir versuchen herauszufinden, wer ist der Beste. Ah, und, oder die Beste in den diversen Skidisziplinen.
Das sind die Besten, aber sind denn die... Der Weltcup ist schon viel aussagekräftiger als eine einzelne WM. Außerdem ist das Prinzip von einer WM normalerweise, dass man verschiedene Teilverbände zusammenführt. Und da fahren genau die gleichen wie im Weltcup.
Zum Teil fahren auch noch schlechtere mit. Das ist der Reiz von der WM. Am Wochenende habe ich gesehen, sind die Scholos-Brüder, zwei Israeli, also zwei für Israel startende junge Männer. Ich weiss nichts über den ihren Hintergrund genau, wie die zu dieser WM gekommen sind. Und von denen habe ich im Weltcup noch selten etwas gesehen. Also die waren zum Beispiel in der Kombination am Start gewesen. Die haben relativ weit vorne gefahren. Auch ein bisschen aus Versehen wahrscheinlich. Aber immerhin, irgendwo in 10er-Rängen, ich müsste jetzt noch einmal nachschauen. Aber es ist auf jeden Fall einer von denen plötzlich in der Rangliste sogar noch auftaucht. Also von dem her, man kann sagen, die WM ist nicht nur der Weg, wo man versucht, den Besten oder die Besten zu finden, sondern man gibt auch ein paar unbekannte oder noch unbeschriebene Blätter tatsächlich Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen. Ich meine, was wäre der Hubertus von Hohenlohe ohne GWM? Ich würde die Frage mal stellen.
Ja, die kann ich dir nicht beantworten. Weiß nicht. Eben, siehst du. Fährt er nicht an einen Bob oder so?
Das ist ein anderer. Das ist der Fürst Albert. Ich glaube, da gibt's, also ich glaube, als Bobfahrer gibt es ihn nicht mehr. Sonst gibt es ihn schon noch.
Ja, gut.
Da habe letztes Jahr am Eidgenössischen habe ich den getroffen. Dort ist er aufgetaucht, aber er hat irgendwie keine Anstalten gemacht, sich in die Schwinghose zu stürzen. Leider.
Der Fürst.
Das wäre interessant gewesen. Der Fürst, ja. Der Fürst hat sich ein Bier gehabt am Sonntagmittag, irgendwo im Zug.
Ah, sehr gut. Zurück zur Ski-WM. Ja, also, ich muss sagen, gern. Für mich ist Paradedisziplin mit der Ski-WM und überhaupt beim Skifahren, sind die Parallelveranstaltungen, muss ich sagen, da bin ich wirklich begeistert, weil da sehe ich als Laie, da sehe ich, wie etwas geht. So sehe ich in der Zwischenzeit, einmal sind sie grün, einmal rot, selten sind sie neutral, dass alle gleich schnell sind, das wäre vielleicht mal noch etwas. Aber da sehe ich tatsächlich ein bisschen Action, aber ich glaube, der Wettbewerb kommt bei den Skifahrern selber gar nicht so wahnsinnig gut. Ich habe einen Kollegen, der schaut nur den Skifahrer, wenn parallel gefahren wird.
Er schaut einfach generell sehr wenig, kann man sagen. Weil Gott sei Dank sehr wenig parallel gefahren wird.
Ja, das sagst jetzt du, aber wäre das nicht eine Möglichkeit, um die breiten Massen abzuholen? Weil aber die ganzen Disziplinen da wie Super-G, da weiss nicht, der Laie weiss gar nicht, was der Unterschied ist zwischen Super-G und Riesenslalom und Abfahrt. Zeit, da treten ein bisschen mehr zu haben, ein bisschen weniger, aber im Detail kriegst du das gar nicht so mit. Aber beim Parallelwettbewerb, da kriegst du es mit. Und dann gibt es zwei Läufe und das finde ich irgendwie auch noch lustig, dass man sich dann zweimal miteinander misst und irgendwo siehst du einfach, warum der eine schneller ist und wo der Vorsprung rausfährt. Und das finde ich noch reizvoll. Also mein Credo wäre in Zukunft nur noch Parallelwettbewerb. Oder man entscheidet sich anders. Man sagt nämlich, dass man zum Beispiel die ganze Horde bei einer Abfahrt gleichzeitig auf die Piste schickt. Und dann haben wir eine schöne Sache, wo prügelnde Massen im Schneestaub von oben bis unten sich durchkämpft. Und es muss natürlich Regeln geben, klar, aber es darf auch einiges erlaubt sein. Also wenn mal einer stoßt oder irgendwo schupft, das Tempo muss dann reduziert werden. Aber am Schluss ist der strahlende Sieger und alle anderen sind gleichzeitig im Ziel. Und das macht ja den Reiz aus, dass man dann sieht, der ist tatsächlich schneller gewesen und es ist nicht einfach nur ein Irrtum gewesen von der Zeitmessung, was es ja auch schon gegeben hat.
Soll es schon geben, aber unsere Schweizer Zeitmessung normalerweise ist die ja hervorragend. Also du würdest so eine Art Stockcar, was ist das? Stockcar Racing, oder? Wo man so lange fährt, bis einfach nur noch einer einer fahrtüchtig ist und alle anderen stehen irgendwo brennend.
Ein gutes Beispiel, letzte Woche eine NASCAR-Saison angefangen, Daytona 500, wo sie jeweils sagen, das ist das wichtigste Motorsportereignis auf der Welt. Auf der Welt natürlich, das ist der Anspruch
der Amerikaner ist klar, ja.
An sich haben. Und das Rennen ist, glaube ich, 9 Stunden gegangen, muss allerdings sagen, 6 Stunden lang Regenunterbruch, weil bei Regen fahren die ja nicht, weil sie das nicht können, weil das viel zu gefährlich wäre, wenn man mit 450 immer noch Wahl rumfährt. Aber das ist tatsächlich sehr lang gegangen. Ich glaube, in der dritten oder vierten Runde hat es schon den ersten Massencrash gegeben, wo also die Funken gespritzt sind und so weiter. Aber das auf die Skipiste zu übertragen, als Scherz kann man das ja mal bringen. Aber grundsätzlich geht es wirklich darum, holen unsere Schweizer Männer auch noch Gold.
Ja, ich glaube schon. Slalom, würde ich sagen. Dort haben wir schließlich 6 Mann gehabt, die sich qualifiziert hätten, und 4 dürfen starten. Ich glaube, am Schluss, ich weiß es nicht, es ist noch schwierig. Aber so im Gefühl habe ich, dass am Schluss plötzlich der Herr Juhl aus dem Hintergrund kommt und auch nicht Show stellt. Er hat jetzt eine schwierige Saison gehabt, ist nie ganz vorne reingefahren, aber letztes Jahr 3 Mal gewonnen. Der weiß, wie es geht. Die grossen Anlässe hat er im Griff, hat 3 wichtige Slaloms gewonnen. Also
hast du mir quasi eine Falle gestellt letztes Mal? Du hast mich nämlich gefragt oder vorletztes Mal, ob der noch Chance hat, sich für die WM zu qualifizieren?
Natürlich. Ah. Nein, ich meine, die Frage ist ja, haben die Schweizer Trainer die Weitsicht, die wir auch haben? Nämlich, wir sagen, der Mann hat, oder ich weiß nicht, was du sagst, der hat das Zeug für einen ganz grossen Wurf. Das Resultat hat er nicht gebracht. Beziehungsweise hat andere, die mindestens gleich gute Resultate hatten, wenn nicht sogar bessere, die jetzt zuschauen müssen. Und ich glaube, der Juhl, der ist heiß. Der muss es jetzt auch beweisen, logischerweise, dass er zu Recht mitgekommen ist und nicht einfach von einer Art Promi-Bonus profitiert hat. Also dort sehe ich eigentlich schon eine sehr, sehr gute Chance für die Schweizer Skimannen, die bis jetzt ja immer noch keine Goldmedaille haben. Die Frauen fahren da ein bisschen den Rang ab. Wenn es dumm läuft, es ist gerade Dienstag Nachmittag, wo wir hier aufnehmen, dann haben wir dann schon eine, wenn wir unsere Aufnahme abgeschlossen haben, wenn wir nämlich in diesem furchtbaren Parallelevent irgendwie sollten triumphieren, ist ja nicht ausgeschlossen. Dann haben wir auch den einen oder anderen, der gut ist. Also aber ich würde sagen, das zählt einfach nicht. Also Ski-WM, Parallelwettbewerb, die streichen wir, die sind nicht relevant. Schlimmer ist dann morgen noch. Morgen ist noch der Team-Event parallel. Das ist noch etwas furchtbar.
Ja, ich fokussiere mich eigentlich nur auf die 2 Sachen. Finde ich am interessantesten, wie gesagt. Da müssen wir nicht eigentlich auch die Kombination mal überdenken. Also wenn schon, würde ich sagen, kützelt der Parallelwettbewerb eher noch die Leute, die sich sonst nicht so mit Skifahren beschäftigen. Und das müsste ja eigentlich das Ziel sein, dass man mehr Leute dazu bringt, auch Skifahren zu schauen. Weil der Rest von der Laie, eben, wie gesagt, die Unterschiede sind gering. Die Abfahrt unbestritten, ganz klar, läuft man gerne. Slalom, der Stangenwald, ja, das ist Geschmackssache. Muss ich sagen, kann man schon mal beim Wetter geheißen. Der Hirsch zum Beispiel, absolut elegant, gleich kraftvoll, praktisch fehlerlos. Den habe ich gerne zugeschaut, aber das war auch der Einzige. Und der Pierre Gross natürlich, wo die Stangen jeweils vor ihm im Ziel waren, das war auch lustig. Aber der hat fast ein bisschen Klamauk-Faktor gehabt. So muss ich sagen, haben wir noch einen Riesenslalom?
Haben wir noch.
Gut, ich muss haben sagen, wer die Medaille holt, ob das unsere lieben Damen sind oder die Herren. Eigentlich gleich, wir sind ja eine Mannschaft. Man muss ein bisschen wegkommen von dem Gärtli-Denken. Die Frauen und Männer spielt doch keine Rolle. Am Schluss hat es eine Bilanz und die nehmen wir sehr gerne. Ich hoffe, wir sind dann nicht vor den Österreichern, weil das würde mir leid tun, weil ich sehr gerne die Skirennen bei den Österreichern schaue, weil die so herrlich mitleiden. Und das ist, also der Assing, der ist einsame Klasse. Ich muss sagen, wenn ich dann einschalte, dann ORF, das ist Pflicht, wie beim Formel 1 übrigens auch, die haben einfach die Möglichkeit, sobald auch Österreicher mitmachen natürlich, das ist das Wichtigste, weil sonst übertragen sie es nicht.
Also bei Österreich in der Form ist Red Bull nicht mehr, oder? Das ist das Nationalteam sozusagen dann.
Irgendwelche. Das ist absolut das Nationalteam, obwohl die Autos in England hergestellt werden. Milton Keynes ist natürlich das Wichtigste, dass man immer wieder sagen kann, das ist unsere Mannschaft. Ja.
Dass ein Österreicher das erfunden hat und reich geworden ist damit toll. Nein, Ich gehe einig mit dir, dass es logischerweise keine Rolle spielt, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, die den Titel holen. Spannend ist es schon, dass letztes Jahr, als man die Nationenwertung das erste Mal gewonnen hat, seit 30 Jahren wieder vor den Österreichern in der Schweiz. Oder seit 30 Jahren wieder die Nationenwertung gewonnen. Dort sind die Männer die, die mehr Punkte eingefahren haben. Hey, dort hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, da müssen wir dann aber schauen, dass das Frauenteam jetzt möglichst auch noch einen Schritt macht. Das haben sie definitiv gemacht, die Saison, dank der Frau Gut-Berami, die plötzlich irgendwie den Knopf aufgemacht hat, aber so etwas von. Und die Michelle Giesin, wo man sich, glaube ich, viel versprechen darf, jetzt in diesem Riesen- und im Slalom am Wochenende. Also die, die man nicht nur wegen ihrem schönen Namen, glaube ich, würde gönnen, wenn sie vorne würde landen. Also an und für sich ist es schon richtig, dass es keine Rolle spielt. Aber die Männer dürfen sich ja durchaus ein bisschen angestachelt fühlen, dass sie bis jetzt so ein bisschen im Schatten stehen vom Frauenteam. Wieso eigentlich nicht? Noch ganz kurz zum Kommentar. Übrigens, die Frauen dort auch stärker. Ich schaue auf dem Schweizer regelmässig, wenn ein Skirennen ist. Und Tina Weirater, Co-Kommentatorin bei den Frauen, der höre ich richtig gerne zu. Ist gut. Kann man machen. Und mit euch, sie wird vor allem mit jedem Rennen noch ein bisschen besser. Also sie kommt richtig gut in Schwung. Das Liechtensteinisch verstehe ich jetzt auch langsam so vom Dialekt her. Also ja, dort einmal mehr die Frauen vor. Also man kann schon fast einen Trend ablesen.
Also kann man da jetzt auch sagen, oder von deiner Vorliebe für Tina Weirater darauf schliessen, dass du plötzlich auch den FC Vaduz gern hast, wo du eigentlich aus der Super League wegwünschst, weil es Liechtensteiner sind?
Nein, ich bin ja nicht korrumpierbar. Das hat ja nichts mit der Tina Weirater ihrer Herkunft zu tun, dass sie gute TV-Expertin ist. Es war einfach am Anfang ein bisschen kompliziert gewesen, oder man muss ein bisschen in den Duktus hineinfinden, in den Liechtensteinischen und in den Tonfall. Ich meine, ich als Solothurner weiss, von was sie reden, dass man dann wirklich auch alles versteht. Aber ich muss sagen, hat sich jetzt wirklich so aus dem Hintergrund recht nach vorne geschlichen, die Frau Weirater, was die Expertise angeht. Kann man sich wirklich geben. Finde ich gern mehr davon. Meine ganz persönliche Meinung. Aber der FC Vaduz muss sich da gar nichts erhoffen. Nicht bevor der Maxi Göppel wieder zurückholt.
Ja, finde ich gut. Ich habe übrigens vorher geschaut, sein Marktwert, der Maxi Göppel, der könnte sich der FC Vaduz leisten. Liegt bei 200'000 Euro, was eigentlich eine überschaubare Summe ist. Ich würde sagen, das kann man sich leisten beim FC Vaduz. Aber will wahrscheinlich nicht, weil aus irgendeinem Grund hat man ihn ja gehen lassen.
Vermutlich, ja. Sagen.
Also dein finaler Tipp, was passiert mit den Schweizer Männern am Wochenende?
Juul geht und dann fährt noch der Odermatt im Riesenslalom vorne rein. Wahrscheinlich nicht ganz, ganz vorne rein. Der Herr Berntiro hat wahrscheinlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Aber zwei Mannenmedaillen rechnen wir. Können wir budgetieren, würde ich sagen.
Gut, du? Nehmen wir auf, analysieren wir nächstes Mal. Im Hockey hat es am Wochenende.
Du leist dich nicht fest, oder
was? Nein, und zeugen mit euch geniessen einfach Parallelwettbewerb.
Okay, gut. Also, was machen wir denn im Parallel? Sag mal schnell, Tipp, Parallel-Team-Event, was holen wir dort?
Gold, Silber und was können wir noch? Können wir nicht nur eins? He?
Ja,
Team-Event, ja. Nur eins Team. Haben wir nicht Schweiz B auch noch? Früher hat es noch Schweiz B gegeben.
Ah, im Bob gibt es das, ja.
Schweiz 2.
Das hat sowieso mehr über Bob berichtet.
Der Scherer war einmal zu 1, glaube ich. Erich Scherer, Schweiz 1. Sepp Benz, Schweiz 1.
Hause-Leutenegger war. Mein erster Bobfahrer war der Gusti Weder.
Ist der Hause-Leutenegger nicht der Bremsklotz gewesen?
Ich meine, doch, ich glaube schon, ja. Aber das hat er mit dem Schnauz hat er auch gebremst. Das hat er schon gut gemacht.
Ja, mit seinem Ego natürlich auch. Wenn du den hinten drin hast, dann ist er schnell mal vier Abend am Schluss.
Ich habe den Hause gerne. Ich will nichts Schlechtes über den Hause sagen.
Es hat niemand,
jedes Mal das Herz aus, wenn niemand, ich ihn sehe oder wenn ich ihn höre.
Niemand etwas Schlechtes über den Hause gesagt oder will sagen. Aber jetzt wechseln wir schnell zum Eishockey.
Unbedingt.
Am letzten Wochenende Fabrice Herzog vom HC Davos. Relativ üble Check der Erik Blum. Frontalkollision. Was sagt man da in so einem Moment?
Ja, zuerst bleibt einem eigentlich mal die Spucke weg, weil es eine Aktion ist, die dermaßen unnötig ist, dass wir uns fragen, ja, wie kommt man, wie zum Teufel kommt man auf die Idee dermaßen reinzufahren, nach allem, wo man weiss darüber, dass man das nicht sollte und dass es tatsächlich schwerwiegende Fragen hat, in dieser Position in voller Fahrt am Kopf zu bereichen. Ja, eigentlich sind wir sprachlos, was für einen Podcast natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Voraussetzung ist, dessen bin ich mir bewusst. Was die ganze Sache noch schwieriger macht, ist ein Wiederholungstäter. Hat er schon die eine oder andere Sperre aufgebrummt bekommen? Sieht für ihn schon ja, verdammt schlecht aus. Also, du kannst es Eishockey-technisch wahrscheinlich noch ein bisschen besser beurteilen. Ist in einer Szene, wo er die Aktion überhaupt nicht machen muss. Oder sehe ich das falsch?
Überhaupt nicht. Ich frage mich, ob ich das besser beurteilen kann. In dieser Fälle ist man vielleicht dort auch noch ratloser, weil man ja eigentlich weiss, dass es so auch nicht braucht. Die frontalen Attacken mit dem zunehmenden Tempo werden immer riskanter. Das heisst, riskanter erstens einmal dass man vielleicht daran vorbeifährt. Wenn man nicht daran vorbeifährt oder am Gegner vorbeifährt, dann verwünscht man so, dass er sich möglicherweise schwer verletzt. Es kann auch nur Strafe geben und so weiter. Das ist einfach sehr riskant. Und in dem Fall ist der Blum ja schon beackert worden von einem anderen Davoser, also im Vorchecking war. Bringt eigentlich gar nichts. Am Schluss sind beide ausgespielt worden. Also zum System, zum Konzept vom Vorchecking hat das sicher nicht gehört. Jetzt, ich wehre mich in der Regel dagegen, jegliche Check als sinnlos zu bezeichnen, weil im Prinzip darf man, wenn man es fair macht, dann darf man jeden Check zu jedem Zeitpunkt überall auf dem Eis anbringen. Wenn man es fair macht, ist in dem Fall ganz sicher nicht passiert. Darum frage ich mich auch, wie kommt er auf die Idee? Das hat für mich fast ein bisschen einen persönlichen Anstrich, weil wenn so offensichtlich frontal auf einen zugehst, wo schon immer Zweikampf ist, muss ja irgendetwas muss dich dazu motiviert haben, um in dem Moment quasi die Richtung zu ändern und dann auf den Blum loszugehen. Und dann wird er halt eben auch noch direkt im Kopf erwischt, was das Ganze noch viel schlimmer macht. Also ich sage, wenn der Check gesetzt ist, wenn der Blum allein hinführen fährt und du verwischst ihn sauber, weil er vielleicht nicht gerade heranschaut, dann okay. Wenn du in letzter Zeit mal einen Check vom Noro gegen den Herrn Diem, glaube ich, von Langnau, wo auch wüst ausgesehen, aber eigentlich fair war. Aber um Diem ist dort auch nichts passiert. Der Blum hat es schwer verwischt. Ich bin mit dir absolut einig, das ist nicht sehr kontrovers, aber das wird eine heftige Sperre nach sich ziehen, ganz bestimmt. Und ich hoffe irgendwie einfach, dass sich der Fabrice Herzog zu dem Thema noch äußert, weil das Schlimmste, was du machen kannst in so einem Fall, ist einfach nichts zu sagen. Und die Öffentlichkeit macht sich dann ihr Bild aufgrund von dem, was sie sieht, aufgrund vielleicht auch von der Stimmung, wo man sich dann drin befindet. Und je nach Partei, das wissen wir, bei den Sportfans gibt es schwarz und weiß, rot und blau, grün und gelb, was auch immer, wenn man farbenblind ist, etwas weniger. Aber man entscheidet sich für eine Seite und dann wird es meistens ziemlich heftig. Und dem kann man entgegenwirken, indem man vielleicht einfach hersteht und erzählt, was passiert ist.
Ja, also sich versuchen zu erklären, finde ich, das ist, also das ist tatsächlich das Mindeste. Ich gehe davon aus, dass ich beim Herr Blum dann so oder so, falls es nicht schon passiert ist, versucht zu entschuldigen, auch jetzt abseits von der Öffentlichkeit, aber im Endeffekt gehört es auch dazu, dass man die Strafe, die man bekommt, und eben, du sagst, es wird eine geben, die wird einigermaßen saftig müssen sein, aber es gehört auch irgendwie dazu, dass man in der Öffentlichkeit mindestens mal darlegt, was schiefgelaufen ist. Also das, es ist auch keine Schande, dann irgendwie dazu zu stehen und zu sagen, okay, Mischbald, also im Gegenteil, es würde tatsächlich für irgendwie eine Form von Charakter sprechen können zu einem Fehler, auch wenn es ein grober ist und auch wenn man wahrscheinlich am Schluss nicht ganz immer noch nicht ganz werden verstehen, wie man auf die Idee kommt. Aber ja, also es gibt gar keine Alternative. Also was willst du machen? Einfach für immer schweigen? Und dann, wenn du wieder aufs Eis gehst, also dort hörst du es ja sowieso vom Gegner irgendwann einmal, dann wahrscheinlich. Irgendwann musst du wieder gegen Bern spielen, irgendwann musst du hoffentlich wieder gegen Blum spielen. Und dann? Was machst du denn? Also, ja, dort, spätestens dort wird es dann schon noch einmal irgendwie eine Reaktion oder in irgendeiner Form Erfolg haben. Also,
irgendwann sind auch Zuschauer.
Wieso nicht jetzt ausräumen? Die Zuschauer kommen zurück, genau.
Das könnte den Eindruck noch mal steigern, dass man bis dahin versucht hat, das Ganze mindestens ein Stück weit zu deeskalieren und ein bisschen Reue zeigt und sich vielleicht auch erklärt, das könnte helfen, aber nur bleibt deren Sachen bleiben natürlich immer hängen. Also der SCB-Fan nimmt das auf, Fabrice Herzog spielt nächstes Jahr den Zug. Zug erbt dann im Prinzip das Problem, das man jetzt beim HCD kreiert hat. Das ist wahrscheinlich auch nicht im Sinn vom Club, darum muss man vielleicht schauen, dass man schon auch einwirken kann. Ab und zu fragen wir dann schon, haben die Leute keine Berater, die ein bisschen breiter denken, ein bisschen vorausdenken von der Meta-Ebene aus, was könnte passieren, wie muss man sich verhalten, PR und so weiter. Finde ich komisch. Noch vielleicht ein abschliessender Tipp, wie viele Spielsperren würden wir da als adäquat empfinden? 10 oder weniger als 10?
Weniger als 10. Es wird auch weniger als 10 geben, oder? Ich glaube, es gibt so 5, 6.
Ja, ich jetzt denke vielleicht etwa 8. Also in der 6 plus beim Riad. Letztes Mal hat man 9 gehabt, das war von hinten. Ein ganz anderer Fall. Eher halt die von hinten. Da kann man eher noch die Unschuldsvermutung geltend machen, dass er einfach überbordet hat und sich vergessen hat. Und eben das, beim Herzog muss ich sagen, das Umdrehen, der Richtungswechsel und dann frontal von ihm zugehen, das hat schon einen anderen Eindruck. Aber es wird sicher eine heftige Sperre geben.
Also, du sagst 8-6-6.
Gut.
Dann werden wir wissen, wer da richtig gelegen ist. Bleiben wir kurz beim Eishockey. Zwei entscheidende Trainerfragen geklärt schon für die nächste Saison. Hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass das gerade alles aufs Mal kommt. Die SCL Tigers haben sich entschieden, dass der Ricard Franzeni Trainer bleiben darf, nach Ablauf von diesem Jahr, von diesem Spieljahr. Der Jeff Tomlinson muss bei Rapperswil weg. Und ich frage mich jetzt schon, ist das eine clevere Planung, rechtzeitig die Weiche gestellt für die Zukunft? Oder wird man da bei diesen zwei Kleinen in der National League ein bisschen grössenwahnsinnig, dass das, was die beiden geleistet haben, beim Tomlinson ist es über Jahre hinweg, ich glaube, da ist man sich einig, ausgezeichnete Arbeit gewesen. Franzin hat eine schwierige Saison jetzt eine Chance bekommen. Ja, hat immerhin die Jungen eingebaut, was man gefordert hat. Patrick Petrini zum Beispiel, haben wir auch schon darüber geredet, der prominente Rollen bekommen hat. Also eigentlich auch gemacht, was man sich von ihm erwartet hat. Wird man da ein bisschen grössenwahnsinnig im Keller von der Tabelle?
Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Die Überlegungen sind wahrscheinlich nicht genau die gleichen. Der Franzin, ein Jahr eigentlich in einer Situation ins Amt gehoben worden, wo man gesagt hat, man muss wahnsinnig aufs Geld schauen. Und wenn man dann mal sieht, wie das weitergeht, mittlerweile weiss man, dass man von Perdue-Beiträgen und so weiter, wo das ungefähr hinsteuert, dass man dann vielleicht gesagt hat, jetzt können wir wieder einen Schritt vorwärts machen. Vielleicht hat man einfach gesagt, wir wollen uns anders orientieren, wir wollen wieder die kanadische Schule berücksichtigen. Das hat man gemacht mit dem Jason O'Leary in Langnau. In Rapperswil muss man sagen, tatsächlich 6 Jahre lang ein guter Job. Man hat wirklich Strukturen in die Mannschaft reingebracht, die verhebt die Struktur. Dort ist wahrscheinlich der Entscheid gefallen, dass man sich vorwärts entwickeln will. Der Progress, der Fortschritt. Und dann denkt man, das ist nur mit einem neuen Trainer möglich. Was mich beim Ganzen ein bisschen stört, ist, wieso hat überhaupt nie ein Schweizer eine Chance, selbst bei diesen kleinen Clubs in der National League, also einen Trainerjob zu kriegen. Muss man da immer im Ausland suchen? Also nichts gegen Ausländer, es geht nicht um das, aber dass die Schweizer Hockeykultur gestärkt wird, das bedingt eben auch, daran ist es ablesbar, wenn wirklich dann einmal mehrzahl von den Trainern in der National League Schweizer sind. Und wir haben den Trainernachwuchs. Ich schaue jetzt zum Beispiel der Paterlini in Schott, der einen guten Job gemacht hat, Marcel Jenny vor allem, mit seiner Ausstrahlung, mit seinem Charisma, den er hat. Ich sage, in Schweden wäre der Jenny schon längstens Trainer in der obersten Liga. Wir haben zum Beispiel den Sam Hallambi weg, der ist mit 31 Trainer geworden, der ist 10 Jahre später immer noch dort. Dem hat man einfach mal die Chance gegeben. Man kann ja das auch wieder korrigieren. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist man immer so wesentlich in diesen Entscheid. Das muss alles gehen. Aber im Sport kann ja viel schief gehen. Mal etwas wagen, ja, fehlt total bei uns. Also, nichts gegen den Jason O'Leary, nichts gegen den Helsingborg, wie heisst er?
Stefan Hedlund, wenn ich es richtig gesehen habe, ist noch nicht bestätigt in Rapperswil, ja. Aber dürfte den Job bekommen. Wenn wir den googeln übrigens, sehr interessant, ist schwedischer Akademiker und Experte für Sowjet- und Kommunismusstudien,
wenn man auf Wikipedia
schaut. Sehr interessant. Geht davon aus, dass es nicht der gleiche Stefan Hedlund ist, aber wer weiß, vielleicht kommt ja da Big Red Machine zurück. Fände ich gar nicht. Das wäre ein Experiment, das ich in Rapperswil gerne würde sehen. Der ein oder andere alte Russ, der da ausgepackt wird. Ich bezweifle allerdings, dass das der Fall wird sein. Ich weiß es nicht. Ich finde grundsätzlich, also Paterlini zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sich der muss beklagen. Der ist noch relativ am Anfang von seiner Trainerkarriere, hat beim Verband gearbeitet, hat jetzt eine Station in Schott, wo er sich beweisen kann. Dort muss man auch nicht nach einem Jahr schon davonlaufen. Das heisst, sich dort seine Sporen ruhig abverdienen. Ich glaube, nachher muss es möglich sein, den nächsten Schritt zu machen. Ich bin einverstanden, dass man offensichtlich zu wenig Schweizer Trainer eine Chance gibt. Das liegt auf der Hand. Also, es gibt sie und am Schluss sind gleich relativ erstaunlich wenig im Amt. Es sorgt ja auch dafür, es ist eine klassische Diskussion. Wenn du keine siehst, ist es auch schwieriger, also wenn es keine gibt, ist es auch schwieriger, weiteren Trainernachwuchs anzuziehen. Weil es muss ja irgendwie plausibel sein für jetzt einen, der in Frage käme, auf vernünftigem Level Hockeytrainer zu werden in der Schweiz. Ja, für den muss es plausibel sein, dass er oben irgendwann ankommt, dass er die Chance dann tatsächlich auch überkommt.
Das finde ich ein Problem, ja. Das sind
Ausnahmeerscheinungen.
Eben, der Wos hat sich jetzt frühzeitig festgelegt darauf, dass man einen Schweizer will, hat dann mit einem Wohlwollen Nachfolger gefunden, der irgendwo passt. Gereda ist klar in Ambri. Aber eben so, eben das, die Idee, die man sollte haben, einer bereitet sich vor in der Swiss League und kriegt dann die Chance für den nächsten Schritt, die sehe ich eben nicht. Ich habe das Gefühl, die werden irgendwo entsorgt, dann langt es halt für die Swiss League und mehr nicht. Und was denn die dort leisten, ich weiß gar nicht, geht jemand tatsächlich schauen, wo Sinn dafür hat, was eine messbare Leistung ist von so einem Trainer. Oder sieht man einfach, ja, schade, von den Mitteln, die die haben, macht er einen guten Job dort. Dass du frühzeitig schon dabei bist, dort mehr oder weniger in den Playoffs, Pre-Playoffs. Das registriert das jemand, das frage ich mich einmal. Oder ist der einfach
aber
der
also gut, das erwarte ich. Ja, gut. Aber das erwarte ich von einem professionell geführten Eishockey-Club, dass er in der zweithöchsten Liga geht, schauen, was die Trainer heute auf dem Kasten haben. Also, jetzt kann man immerhin sagen, in Langnau, der Marc Eichmann, der Sportchef, der Jason O'Leary vorstellt, das ist ja eigentlich einer, den man aus der zweiten Liga kennt, aus Langenthal, hat dort gute Arbeit gemacht. Hintergrund aber von dieser Anstellung natürlich auch, dass sich der Eichmann und der O'Leary genau von dort kennen. Also der Eichmann hat dort lange gespielt, die Connection gibt es von dort. Aber immerhin scheint dort die B-Vergangenheit oder die Swiss League-Vergangenheit, wie es korrekt heisst, nicht unbedingt ein nachhaltiges Problem gewesen zu sein. Werden wir sehen, mal schauen. Ich glaube, wir müssen zügig weitermachen. Nicht noch weiter über schwedische Sowjetforscher reden, sondern über die Australian Open. Tennis, das ist in vollem Gang. Das erste Grand Slam Turnier vom Jahr. Novak Djokovic, in dem Moment, wo wir hier reden, gegen Alexander Zverev am Spielen. Relativ ein umkämpfter Match. Darum reden wir über ein anderes Thema. Serena Williams ist auf Kurs, endlich den 24. Grand Slam zu holen, damit Margaret Court, der ihren Rekord einzustellen. Wie weit weg ist sie von der grössten tennisspielenden Person aller Zeiten?
Also in meinem Universum ist sie das jetzt schon. Wahrscheinlich, weil ich viel zu weit weg bin von der Margaret Court. Nicht nur, weil sie in einem anderen Zeitalter gelebt hat von der Erdengeschichte her, sondern auch, weil sie völlig ein anderes Gedankengut pflegt, als das mir sympathisch wäre. Also die homophoben Äußerungen von der, die können mir eigentlich gestohlen bleiben, muss ich ehrlich sagen. Darum erstaunt es mich auch, dass das Stadion dort immer noch Margaret Court Arena heisst, und nicht schon längst umbenannt worden ist, könnte man dann vielleicht nachholen, wenn Serena Williams die Nummer 24 geschafft hat. Aber grundsätzlich ist für mich Serena Williams sowieso, ich weiß auch nicht, wer soll noch besser sein? Es gibt niemanden, der über die Zeitdauer so viel gewonnen hat wie sie. Also auch die Art und Weise, wie sie spielt, das Dynamische, das ist völlig etwas Neues gewesen und das durchgezogen hat, wunderbar.
Ja, sind wir uns erschütternd einig. Dann gibt's ja, also Zahlen lügen ja dann tatsächlich nicht. Die Frage bei ihr ist, holt sie tatsächlich noch einmal ein Grand Slam? Ist jetzt 2017, glaube ich, der letzte gewesen, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Also sprich jetzt doch auch schon eine Weile her, wenn man so über die Länge von der Karriere redet, vorne dabei sein. Das ist ja ein Kunststück eigentlich, das der Federer vollbracht hat. Also noch einmal kommen und dann noch einmal so einen kleinen Run mindestens anzulegen. Bin gespannt, ob es jetzt noch einmal funktioniert. Das finde ich, ja, würde logischerweise dem Ganzen noch ein bisschen Sahnehübel aufsetzen. Jetzt muss ich gegen die Osaka. Sehe ich ehrlich gesagt als sehr schwierige Aufgabe an, aber also ich glaube nicht so ganz daran. Gleichzeitig gönnen würden wir das logischerweise. Mal schauen. Wenn wir es nicht will gönnen, ist der Herr Djokovic, der jetzt spielt. Der hat am Wochenende, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der hat so eine ganz seltsame Spirenzli gemacht. Hat sich, nachdem er gegen Taylor Fritz hat müssen kämpfen, erklärt, er sei verletzt, hat irgendeinen Riss im Muskel, weiß gar nicht, ob er spielen in der nächsten Runde gegen Raonic. Nein, er gespielt in der nächsten Runde gegen Raonic, hat ausgezeichnet gespielt, hat den runtergelassen, nochmal eine Runde weiterkommen. Jetzt eben spielt er gegen Zverev, wir werden nicht wissen, wie es ausgeht, bis es fertig ist da mit unserer Aufnahme. Ja, im Maß irgendwie langsam nicht mehr verliehen. Also wenn sogar der Rafael Nadal dann sagt, ja, es sei schon ein bisschen schräg, wie das ausläuft und wie jetzt die Verletzung angeblich seit Stand gekommen sein und ob er wirklich verletzt ist. Also es fehlt mir Geduld für Herrn Djokovic. Ich finde, der soll jetzt seine Verletzung auskurieren.
Ich glaube, der hat sich da irgendwo beim Brad Gilbert bedient, einem amerikanischen Tennisprofi, der gegen reihenweise zur Weissglot getrieben hat mit irgendwelchen vortäuschten Verletzungen und nachher plötzlich ist er wieder topfit gewesen. Besonders der Boris Becker, der hat es richtig genossen, wenn er dem den letzten Nerv ziehen konnte. Ist aber rumgeschlichen auf dem Platz, also wirklich noch zwei Schritte bricht zusammen und plötzlich ist er wieder dran gewesen. Der André Agassi hat sich, glaube ich, auch fürchterlich aufgeregt. Er hat ihm gesagt, es gibt nur noch etwas Schlimmes, als gegen Brad Gilbert spielen. Das ist nämlich ein Grabby. Gilbert muss zuschauen. Und als die Karriere vorbei war, hat er ihn als Trainer angestellt, weil er wahrscheinlich gewusst hat, es hat schon etwas. Also der Gegner zu verunsichern, psychologische Kriegsführung im Sport, hat natürlich schon einen gewissen Reiz. Allerdings ist der Brad Gilbert ja sonst einer, den man eigentlich noch gerne gesehen hat, hat einen gewissen Schalk ausgestrahlt. Und da gebe ich dir recht, das macht Djokovic natürlich nicht. Und da ist er auch schlecht beraten. Aber bei dem müsstest du sagen, wenn der einigermaßen auf der Höhe wäre, von seiner Ausstrahlung her, wenn man dem sagen würde, du musst das so und so machen, aber der lässt wahrscheinlich niemandem zu, der ist nicht mehr belehrbar. Darum kann er sich noch lange beklagen, noch so viel Turnier gewinnen, wenn er will. Der erreicht er auch von der Ausstrahlung her, wie man ihn wahrnimmt, nie die Bedeutung vom Federer, auch mit 50 Grand Slam Turnieren nicht, auch mit 100 nicht.
Also die Sphäre wird er tendenziell nicht erreichen, aber es ist wahnsinnig bemühend. Oder? Es wirkt auch also, wirkt irgendwie ist so eine Mischung aus kalkuliert und überangestrengt. Also ja. Man hat wie so das Gefühl, er hat sich jetzt etwas überlegt, jetzt irgendeine Jubelgeste oder irgendeine Aktion und das könnte, wenn man es dann richtig macht, Kultpotenzial haben. Es wirkt einfach extrem unauthentisch. Es ist auch also so verbissen. Also es verzweifelt, ich glaube, das hat der Kyrgios gesagt, das stimmt, Djokovic will so verzweifelt geliebt werden, dass es zum Fremdschämen ist, zum Teil. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, vor ein paar Jahren, dass ihm Nick Kyrgios irgendetwas mal recht gibt, aber es ist die Suche, die verzweifelte Suche nach Aufmerksamkeit und Zuneigung. Ich glaube, wenn er einfach spielen und sich um nichts kümmern würde, hätten die Leute wahrscheinlich sogar noch halbwegs gern. Wäre völlig okay. Mit Leistungen reden eigentlich für sich. Eigentlich das, was Nadal zum Beispiel jahrelang gemacht hat, jetzt respektiert man ihn extrem. Für sein Lebenswerk, tennismässig, aber hat sich auch irgendwie eine Ausstrahlung angeeignet über die Zeit.
Ich glaube, das hilft ihm
auch. Dass er völlig abgeht.
Ja, Nadal hilft es auch, dass er nicht mehr muss der Gegenpol sein zum Federer, weil neben Federer mag es keinen zweiten Guten mehr leiden. Ich meine, im guten Sinn von Good Guy, Bad Guy, da musst du nicht den spielen. Der hat die Rolle hat Djokovic übernommen. Der Nadal kann sich darauf verlassen, einfach still und leise noch mehr Grand Slams zu gewinnen als der Federer. Auch der wird den vom Eindruck her, den er macht, vom Empfinden der Leute nicht können überstrahlen, was die Beliebtheit, die Stellung eben überall einsetzbar und vertretbar zu sein. Überbringen kann. Aber der Djokovic schafft es sicher nicht. Einer, der es auch nicht mehr schafft, ist der Herr Mori, der Tokio Olympia organisieren hätte sollen. Der 83-jährige Chef vom Organisationskomitee, der sich fürchterlich vertan hat, von einem Fettnäpfchen ins andere. Er hat gesagt, Frauen im Organisationskomitee, die führen einen Wettbewerb. Wenn eine etwas sagt, dann sagt die nächste auch etwas. Am Schluss reden alle und so weiter. Er hat sich im Kopf und Kragen geredet. Hat er müssen zurücktreten, nachdem der Druck von der Öffentlichkeit und der Sponsoren immer grösser geworden ist. Anders geht es ja nicht bei denen. Und was macht er? Er schlägt dann auch noch einen Nachfolger vor und der ist 84.
Also, der bringt jetzt die nötige Erfahrung.
Lernen die denn nicht?
Ja, offensichtlich nicht. Oder ich weiss nicht genau. Also man hat ja sowieso... Und ich muss jetzt aufpassen, ich weiss nichts. Ich kann es wirklich so sagen, über die japanische Politikkultur generell. Also vielleicht... setze ich mich jetzt in die Nessel. Aber eigentlich müsste ich in so einem Fall ja tatsächlich den Weg in die Gegenoffensive antreten. Stattdessen, was man lesen kann, hat man mitbekommen. Ja, eigentlich hat man sowieso darauf gehofft, dass die Aufregung mal sich verzieht und dann kann der bis Olympia im Amt bleiben, weil er nach eigenen Einschätzungen einen guten Job macht. Bis sich, ich glaube, die Bürgermeisterin von Tokio, glaube ich, war die erste, die sich so richtig gewehrt hat. Also es hat dann tatsächlich eine Frau gebraucht, die sich für die Frauen gewehrt hat. Das ist ziemlich peinlich, das Ganze. Eigentlich wäre der Move ja jetzt gewesen, zu sagen, okay, wir haben es verstanden. Und jetzt finden wir jemanden, der ja, vielleicht auch ein furchtbares Wort, ein Track Record hat, der beweist, dass er irgendwie in diesem Jahrhundert angekommen ist. Das würde schon länger, muss ja gar nicht übertreiben. Dann muss ich nachher nichts mehr machen. Oder die, das könnte ja sogar eine Frau sein.
Absolut, und was der richtige Weg wäre in so einer Organisation, ob es das COC ist oder das Organisationskomitee, dass man einmal eine transparente Abstimmung durchführt. Oder? Aber das ist ja schon wieder ausgeschlossen worden. Dann haben sie nachher eine Frau vorgeschlagen, eine 56-Jährige. Aber die, das ist die Einzige, die den Durchblick hatte, hat die gesagt, nein, das will sie eben nicht. Sie will nicht wieder so eine Hinterzimmerwahl, sondern das soll transparent sein. Da muss man den besten Kandidaten auswählen. Eine Frau muss den Funktionären sagen, wie es geht. Darum, eben, solange die ganzen internationalen Sportverbände nicht umkrempelt werden und ihre Systeme nicht ändern, wird sich das nie ändern. Da werden immer die ganzen alten, weißen Männer in den Funktionen hocken. Schau mal den Schwimmverband an. Der Chef ist 95, sein Assistent ist irgendwie 87. Meine, das sind doch keine Visionäre. Wie sollen die Sportler weiterbringen? Aber wenn man das nicht verhindert, und der Fehler liegt tatsächlich im System, wie die Verbände organisiert sind, und die Politik lässt das zu, weil die miteinander zusammenarbeiten, dann darfst du dich nicht verwundern, dass in der Politik wie auch im Sport schlussendlich genau das gleiche System regiert, nämlich es geht um Macht und Joberhalt.
Aber jetzt hat einer einen Job weniger, der Herr Mori. Das finden wir grundsätzlich vernünftig. Ich glaube, da sind wir uns einig. Bevor ich den Schwimmverband anschaue, allerdings den Schwimmverband, schaue ich, glaube lieber Farbe beim Trocknen zu. So viel ist sicher. Da halte ich mich raus. Ich glaube, wir gehen zügig zum Endspurt.
Schnell. Gut, machen wir.
Endspurt.
Wahnsinnig lustiges Thema. Der Fußball beschäftigt uns im Endspurt von A bis Z. Anfangen tun wir mit dem Trainer von Nürnberg, der Herr Klaus, der nach einem Spiel im besten Trainer Kauderwelsch erklärt hat, um was Sache ist.
Lange Zeit war heute Ihr Matchplan im Gegensatz zu Darmstadt nicht zu erkennen. Warum nicht?
Fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten. Ich habe den Matchplan erkannt. Mit einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Nach Ballgewinn über den ballfernen Zehner wollten wir umschalten. Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in den 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt?
Findet man das lustig oder findet man das nicht lustig?
Ich finde es hervorragend. Also es ist zum einen lustig, weil es ist eine Antwort auf eine Frage, die ja, ein bisschen fies, blöd gestellt war. Man hat irgendwie den Matchplan in den Raum geworfen und dann hat er den halt erklärt. Und wenn der ballferne Zehner, der beim Umschalten soll genützt werden ins Spiel kommt, dann weiss jemand, der sich ein bisschen intensiver mit Fußballtaktik beschäftigt, ja schon Bescheid, was gemeint ist. Also es ist ja ziemlich, ja, gar nicht so subtile Spitze in der Richtung vom fragenden Journalist gewesen, nämlich so nach dem Motto, du weisst gar nicht, um was es geht, von was wir eigentlich schwätzen. Im Endeffekt aber eigentlich super. Also ich hätte gerne mehr davon, es muss nicht ganz so nerdig abgehoben sein, aber ein Trainer, der sagt, um was es ihm eigentlich gegangen ist, der uns einen Blick in seine Taktik gibt, sonst heisst es immer, ja, es kommen nur Allgemeinplätze, jetzt kommt mal etwas anderes, ist auch nicht recht. Also Herr Klaus, hoffentlich erfolgreich in Zukunft, ist ja eine Niederlage am Wochenende, aber gern mehr davon in rauen Mengen, ganz, ganz grossartig. Apropos deutsche Trainer und Erfolg, der Hansi Flick hat sich am Wochenende exponiert. Oder Anfangswoche hat gegen SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach geschossen, gefunden, die sogenannten Experten sollen sich bitte ein bisschen zurückhalten, wenn es um Corona-Pandemie ginge und endlich Lösungen anbieten. Das Gleiche gilt ja für die Politik. Ist er jetzt, was, Hoeneß 2.0? Was ist passiert?
Ja, er hat bewiesen, dass er schon durch und durch einer von den Bayern ist. Mit dem üblichen Reflex, wo man sich sofort gegen alles wehrt, wenn man ein bisschen kritisiert wird und die gesunde Ebene sofort verlässt. Die gesunde Ebene ist ein gutes Stichwort da. Ich glaube, die hebt nur noch die Flugsicherung am Boden, die Bayern, wenn es irgendwo, wenn es darum geht, allgemeingültige Regeln zu verstehen. Auch dort geht es wieder um PR, wie die Leute einem wahrnehmen. Also, die haben den guten Geschmack schon lange verloren. Da müsste man einfach ein bisschen vorsichtiger sein. IB gegen Leverkusen, Europa League, wer gewinnt?
Gute Frage. IB gar nicht so schlechte Chancen. Man hat mit Leverkusen einen Gegner, der so ein bisschen am Taumeln ist, am Wochenende gegen Mainz unentschieden gespielt, zwar nicht unbedingt gerade eine grosse Nummer, gegen Rot-Weiß Essen rausgeflogen im Pokal. Ich glaube, es gibt ein 1-1 am Donnerstag. Ein spektakuläres 1-1. Und dann ist, jetzt wird es richtig mutig von mir, dann ist alles möglich im Rückspiel. Reden wir nächste Woche drauf. Der Marco Rose wird neuer Trainer bei Borussia Dortmund. Hast du so mit toll gefunden, die Aussicht letzte Woche? Grosse Frage. Auf der Goalie-Position soll in Dortmund dann etwas passieren? Nimmt er den Jan Sommer gerade mit?
Das hoffe ich eigentlich nicht, aber ich denke, Dortmund wird sich auch hüten. Jetzt haben sie zwei Schweizer im Goal, einer ist jetzt verletzt. Irgendwo werden die permanent kritisiert auch. Da hat es zuletzt nicht ganz eine glückliche Figur gemacht. Ich glaube, Gladbach wird sich heute den Sommer ziehen zu lassen. Jan Sommer bei uns in Gladbach im Goal, der spielt, hat eine wichtige Rolle in dieser Mannschaft. Den lässt man nicht einfach so gehen. Am Wochenende ist in der Super League der absolute Hammer Vaduz gegen St. Gallen.
Ja, ah, ich meine, du willst, es ist ein Test, ja, Vaduz St. Gallen, richtig.
Wieso ist das da auf dem Programm?
Wieso ist das so? Ja, das wissen wir. Das wissen wir. Es hat irgendjemand reingeschrieben. Ja, die Frage ist, wie das ausgeht. Meine Sympathien sind klar verteilt. Glücksbett im All the Way, wenn es gegen Vaduz geht, ohne Maxi Göppel sowieso. Also ich glaube, St. Gallen beendet endlich seine schwarze Serie. Die dauert jetzt doch auch mittlerweile ein paar Matches an. Ich glaube, der letzte war gegen Vaduz. Irgendwann im Januar. Das Mal gibt es ein entspanntes 4-0 auswärts in Vaduz. Eindeutig. Bett im Zweikopf-Goal.
Mein Tipp ist, wie man den 0-0, das wird der Affische gerecht.
Hervorragend. Harte Wort, aber gelassen ausgesprochen. Das respektieren wir. Wir bedanken fürs Zuhören. Nächste Woche wird es noch besser. Dann wissen wir, wie viel Spiel der Herr Herzog bekommt und ob der Herr Djokovic oder Frau Williams ihre Ziele erreicht haben oder auch nicht. Der Herr Djokovic, sein Ziel beliebt zu werden. Wahrscheinlich nicht bis dann, das ist ein bisschen dickes Brett zum Bohren. Aber wir drücken auch in die Daumen. Bis nächste Woche.
Adem und Adem.